das Leitmotiv nach dem ersten Spielen wir. Also wenn du da Mannschaft siehst, die was ein Red Bull-Logo auf der Brust hat, dann soll die Mannschaft die soll anders sein. Die soll dynamisch sein, das soll einfach Power hinter sein, die soll das soll einfach cool sein, wenn du das anschaust. Das soll Bock machen.
Wie sehen bei euch jetzt so die nächsten Ziele aus? Du hast eben schon besprochen oder angesprochen, dass ihr im Finale standet. Du warst auch vor Ort, hast, glaube ich, das Ganze mal mit aufsaugen können, wie das ist, so ein Finale zu spielen. Das ist jetzt für euch völlig klar. Das wollen wir in kürzerer Zukunft auch nochmal wieder erleben und vielleicht auch positiv mit dem Ausgang. Oder wie geht man die Saisons da ran? Wie ist da die Zielsetzung? Weil in Salzburg war es ja immer relativ klar bei euch, ne? Da war Meisterschaft das große Ziel. Und wie ist es jetzt in New York?
Ja, bei uns ist es natürlich genauso. Wir wollen maximal erfolgreich sein. Wir wollen unbedingt einen Titel holen. Wir sind jetzt noch dabei im US Open Cup, stehen im Viertelfinale. Im Juli beginnt der Leagues Cup. Natürlich aktuell läuft die Regular Season. Wir sind momentan auf einem ordentlichen Weg. Die Liga ist jetzt so strukturiert oder so, die amerikanische Kultur ist so strukturiert. Die wollen jetzt so eine Liga haben, wie zum Beispiel in Deutschland, das mit Bayern München, dass die gefühlt jedes Jahr Meister werden, oder wie das war mit Red Bull Salzburg in Österreich, dass die gefühlt jedes Jahr Meister werden. Also das ist für Amerikaner langweilig. Deswegen haben die ein paar Regeln implementiert in die Liga. Aber die Liga funktioniert anders, es ist eine Single Entity, quasi besteht aus Franchises, du kaufst dich in die Liga ein, gibt keinen Auf- und keinen Abstieg. Wo waren wir gerade?
wo die Ziele sind, maximaler Erfolg, es gibt keinen Aufstieg, keinen Abstieg. Ja. Aber wir wollten natürlich trotzdem gerne gewinnen, ne?
Klar, natürlich, jeder will gewinnen. Ja. Jeder will gewinnen. Und das ist ja das, was Amerikaner sehen wollen, dass das Gefühl jede Mannschaft die gleiche Chance hat, dass die Meister werden vor der Saison. Sondern natürlich macht jede Mannschaft seine Transfers und macht so innerhalb vom Salary Cap gibt es verschiedene Mechanismen, wie du mehr Qualität zur Mannschaft dazunehmen kannst. Ich finde, dass wir das jetzt im Winter gut gemacht haben. Die Mannschaft ist ordentlich und natürlich mit der Erfahrung letztes Jahr, du willst es wieder haben. Hey, du warst so knapp davor, gewinnst es nicht, verlierst es, zum Schluss vielleicht sogar ein bisschen unglücklich. Natürlich ist es immer das Ziel, dass wir schnellstmöglich wieder in das Finale marschieren und dass wir endlich den ersten MLS Cup für Red Bull New York holen. Muss das Ziel sein. Oder das muss der Antrieb sein. Von jedem Mitarbeiter, von jedem Spieler, da alles zu geben und das alles diesem Ziel unterzuordnen.
Wie sehr bist du Fan von den Regularien? Weil ich denke mir jetzt so aus Scouting-Sicht, bereitet man ja Sachen vor. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt jede Transferphase das ganze Team wechselt, ne? Sondern normalerweise arbeitet man ja auf Dinge hin und wenn man gute Arbeit leistet, dann zahlt es so in 10 Jahren eigentlich nur aus. So ist es, glaube ich, auch bei Bayern München, bei RB Salzburg, dass man einfach sieht, gute Arbeit in der Vergangenheit hat sich dann in der Zukunft auch ausgezahlt. Das ist bei euch ja bedingt möglich durch die ganzen Regularien, dass man jetzt sagt, man wird die nächsten 10 Jahre dominieren, weil man einfach heute gute Arbeit leistet. Fällt dir schon schwer, manchmal zu akzeptieren? Oder ist es für dich, okay, fair enough, ich wusste, worauf ich mich einlasse, verstehe ich?
Ich würde sagen, wenn du die ganze Geschichte strategisch angehst und du ganzen genauen Plan verfolgst, das ist möglich, dass du deine Mannschaft so herrichtest, dass die natürlich kurzfristig funktioniert, aber dass die mittel- und langfristig funktioniert, dass du das nachhaltig anlegst. Also teilweise ist es dann einfach so, dass du deine besten Spieler verkaufen musst, aber idealerweise hast du den Ersatz für den Spieler schon innerhalb von der Organisation. Vielleicht ist es die Nummer 2 auf der Position, der was dann einfach aufrutscht und dann quasi die Rolle von dem Spiel übernimmt. Aus unserer Sicht waren viele Sachen dabei, was einfach neu sind. Zum Beispiel Discovery List, dass du Spieler, die du am Schirm hast und bei denen das wirklich ernst werden kann, dass du die vorab der Liga anmelden musst. Es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl und für den Fall, dass vielleicht ein anderer Verein auch an den Spieler interessiert ist und den Spieler vor dir an die Liga weitergibt und auf die Discovery-Liste zunimmst, dann bist du einfach Nummer 2 und du bist immer am kürzeren Hebel.
Krass. Ja. Dann darf auch erst die andere Mannschaft mit ihm verhandeln.
Und ja, genau. Danach. So, da gibt es auch so verschiedene Mechanismen. Also teilweise kannst du ein Spiel einfach blockieren. So, du findest den Spieler spannend, aber vielleicht brauchst du den nicht jetzt genau in dem nächsten Transferfenster, sondern in den übernächsten. Und eine andere Mannschaft kommt dann, will den Spielabend jetzt haben, dann kannst du, gibt's verschiedene Mechanismen. Du kannst die andere Mannschaft dazu auffordern, dass die Angebot abgeben und letztendlich kannst du dich mit dem anderen Club unterhalten und schaust, dass du eine Einigung erzielst, dass du die Rechte an den Spieler in der Liga bekommst. Das ist natürlich für uns erstmal so.
Also Vergleich wäre Bayern und Dortmund wollen Spieler von Freiburg und fahren jetzt miteinander, wer ihn angehen darf
quasi. Ja, genau.
Das ist ja genau. Für uns Deutsche sehr
so schwer ungefähr, vorstellbar. So ungefähr kannst du das vorstellen, ja. Ja,
krass.
Natürlich, mit es gibt ein Salary Cap und du musst schauen, dass du immer innerhalb von dem Salary Cap bleibst. Es gibt so paar zusätzliche Mechanismen, dass du mehr Qualität in die Mannschaft dazu hast mit Designated Players, mit U22-Spielern. Es gibt da zwei Sorts Spielgeldwährungen innerhalb von der Liga, mit denen du Trades machen kannst, mit denen du die Spielergehalt im Salary Cap drücken kannst.
Einfach, dass du wie funktioniert das? Die Spielgeldwährung
Ja. Das verstehe ich. Ja, das ist eine eigene Währung, das ist eigentlich zwei eigene Währungen, die was innerhalb von der MLS gibt, mit denen, nennst du GAM und nennst du TAM, mit denen kannst du verwenden dafür, dass du Spieler kaufst, kannst du verwenden dafür, dass du zum Beispiel International Spots tradest, dass du Spieler innerhalb der Liga tradest, dass du das Spielergehalt im Salary Cap nach unten drückst, einfach dass die Nummer besser ausschaut und dass es einfacher ist, einen Spieler innerhalb vom Salary Cap anzumelden. Gibt's ganz, ganz viele Regeln dabei. Also ich bin jetzt 2,5 Jahre dabei und ich meine, dass ich mittlerweile viel kenne, aber ich kenne bei weitem nicht alles. Also da gibt's in jedem Club gibt's einen eigenen Menschen, Salary Cap Manager, der was das voll durchblickt, der was ja ständig im Austausch mit der Liga ist, der was mathematisch gut ist, der was gut mitzahlen kann. Es gibt würde ich sagen, zu 70-80% wird die Meisterschaft am Platz gewonnen und zu 20% macht es der Club, der was an Salary Cap am besten managen kann. Hm. Dass du das strategisch gut ausrichtest, dass du vielleicht jetzt in der Saison, wenn du weißt, es läuft nicht so gut, dass du da schon ein paar Veränderungen vornimmst, dass du dann für die nächste Saison besser vorbereitet bist, dass du mehr Platz hast, dass du vielleicht einen Spieler zusätzlich dazu nehmen kannst oder einfach, dass du mehr Geld für ein Spiel ausgeben kannst, dass du einfach bessere Qualität bekommst.
Ja, diese Person eigentlich perfekt scouten und gucken, wer ist da der Beste, ja, den zu deinem Verein.
Auf alle Fälle. Wahnsinnig wichtiger Mitarbeiter in der Organisation.
Ja. Auf alle Fälle. Wer ist das bei euch oder willst du jetzt nicht sagen, damit er nicht abgeworben wird?
Sagen wir, wirst du nicht.
Okay, der ist so gut. Sehr gut. Aber das dann wahrscheinlich für euch, also ihr habt ja ein paar Deutsche, weiß gar nicht, wie viele Deutsche ihr dabei habt. Jochen, dich, Sandro Schwarz ist ja auch euer Trainer. Die wahrscheinlich auch nicht immer einfach zu verstehen dann, warum Spieler jetzt nicht realisierbar ist oder nicht. Ne? Mhm. Da gibt es wahrscheinlich schon noch manchmal hitzige Diskussionen, kann ich mir vorstellen.
Klar. Natürlich für uns vieles neu. Mhm. Extrem viel neu. Aber wir haben natürlich auch gewusst, wenn du darüber gehst, das ist einfach anders. Also da gibt es ein anderes Regulativ. Die Welt, wenn du das so nennen willst, funktioniert einfach etwas anders. So, wir haben gewusst, dass du dich da auf Neues einstellen musst, dass du neue Sachen akzeptieren musst. Und deswegen, das ist ja nicht nur für uns so, bei Red Bull New York, sondern das ist ja für alle anderen Vereine genauso. Deswegen akzeptiert es. Man kann natürlich auch Sachen, wenn man findet, dass es einfach ein klarer Nachteil im operativen, täglichen Geschäft ist, kann man das natürlich anmerken, kann man mit der Liga sprechen und kann vielleicht mal einen Input geben. Hey, vielleicht sollte man das so machen. Die überlegen das, macht vielleicht Sinn. Aber grundsätzlich, du musst dich nach den Regeln stellen, ja.
Jetzt bin ich hier wieder ein bisschen egoistisch und überlege direkt, da müssen wir einmal ein Tool für bauen.
Ja?
Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne, das mal alles abgelichtet zu haben. Also ich kann es noch nicht bauen, weil ich kann es noch nicht nachvollziehen, wie alle Regeln funktionieren. Aber da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung bei. Das ist ja schon ein spannendes Thema.
Das 100%. Also nur mit einer Tafel und mit einer Kreide oder mit einem Zettel und Stift funktioniert das nicht.
Ne? Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun bei uns. Kriegen wir auch hin. Wie ist denn das Scouting bei dir jetzt? Weil du warst vorher schon Videoscouting viel unterwegs bei Salzburg. Mhm. Jetzt in New York, kann ich mir vorstellen, ist es ausschließlich Videoscouting oder nur sehr viel? Machst du Endsichtungen vor Ort? Weil, also du kannst jetzt nicht jedes Wochenende durch die komplette USA fliegen oder doch, weil das da die Mentalität ist. Wie funktioniert das?
Boah, bei uns in der Liga, das sind wahrscheinlich Spieler aus über 75 oder von 75 bis 80 verschiedenen Nationalitäten.
Ja.
Und gefühlt können wir aus 40 bis 45 Märkten rekrutieren. So, das ist natürlich eine riesige Bandbreite. Wir machen natürlich viel Vorselektion über Daten, viel Vorselektion über Video. Wir wollen bei den wichtigen Events live vor Ort sein. So, dafür haben wir jetzt Scouts bei uns mit dabei, die ausfliegen. Natürlich Südamerika für uns wahnsinnig wichtiger Markt, Mittelamerika wahnsinnig wichtiger Markt, Afrika für uns wahnsinnig wichtiger Markt. Das ist quasi Afrika ist eine Überschneidung von Red Bull Global, einfach weil in Salzburg damals schon viel passiert ist mit Afrika. Hey, du hast das Netzwerk, du kennst die Akademien-Clubs vor Ort, du kennst die beteiligten Leute vor Ort. Wir haben das auch bei uns vor 2,5 Jahren gestartet und haben es das eingeleitet, dass wir direkt aus Afrika rekrutieren. Das ist natürlich für einen Afrikaner krass, wenn er dann auf einmal in New York aufschlägt und sag mal, ganz grob, wie würdest du stehst auf einem Times Square und schaust einfach rauf und denkst so, was ist denn hier los? So in die Richtung. Aber wahnsinnig viel Talent da unten. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Talent da unten und wir haben mittlerweile echt gute Erfahrungen gemacht. Zwei Spiele, die was jetzt bei uns in der ersten Mannschaft dabei sind und das richtig gut machen. So, natürlich wollen wir in dem Markt stärker werden. Aber ja, grundsätzlich, ich würde sagen, die Aufgabe drüben ist, ich würde nicht sagen, schwieriger, aber auf alle Fälle anders. Und du hast andere Challenges. So, wir sind ein kleineres Team, als ich das damals in Salzburg vorgefunden habe oder als ich dann Salzburg verlassen habe. Du bist ein kleineres Team, aber musst einen wesentlich größeren Markt abdecken. Natürlich, wir können nicht jeden Spieler kennen. Den Spieler, den was wir vielleicht nicht kennen und der was vielleicht spannend ist, den kennen vielleicht Bragantino oder den kennen vielleicht Leipzig. So deswegen auch wieder einfach die Power von der Red Bull Gruppe nutzen, die Scouting-Kapazität ausnutzen. Das ist ein riesiger Vorteil in der Liga, natürlich. Ja, mit Red Bull. Wahnsinnig coole Organisation.
Ja, du bist auch regelmäßig im Austausch mit Leipzig und mit Bragantino. Und
Ja.
das, genau, also wöchentlich habt ihr dann da so Update-Calls oder ist einfach ganz unregelmäßig, quatscht ihr einfach mal und sich
Ja,
sieht.
natürlich, wir haben unsere regulären
Ja.
Meetings, aber natürlich passiert ja viel informell. Also du rufst jemanden an, schreibst jemanden, hey, was ist da los? Du kennst ja die Scouts von den Clubs. Also dann musst du nicht immer den Weg dann über ganz oben gehen und dann, dass dann bei dem jeweiligen Verein die Information geteilt wird, dann rufst du direkt denjenigen an und sagst, hey, wie siehst du den Spieler? Oder was kannst du mir dazu sagen? Das ist natürlich cool. Also du kannst ja quasi die Ressource nutzen.
Ja.
Das ist mega.
Ja. Am Ende ist ja auch Netzwerk, glaube ich, in der gesamten Scouting-Welt mit das Wichtigste. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, alle sagen, für deinen eigenen Job brauchst du immer ein Netzwerk. Für deine Ziele, die du erreichen willst, wenn du Informationen haben willst, brauchst du Leute, denen du vertraust. Du hast mittlerweile, glaube ich, auch ein ganz gutes Netzwerk in der USA aufgebaut. Wie ist das gekommen? Weil, also, als wir jetzt letztes Mal da zusammen waren, hast du Leute von Nashville, hattest du da gekannt oder auch anderen Ecken. Das ist jetzt ja kein Katzensprung von New York. Wie lernt man sich da dann kennen?
Boah, ich würde sagen, ganz unterschiedlich. Also, wie gesagt, bei uns passiert im Scouting richtig viel über Daten und über Video. Aber für die wesentlichen Events müssen wir vor Ort sein. So, ob das Jugendturniere sind, ob das dann irgendwann Live-Scouting ist, weißt du, wenn du die Spieler live sehen willst, weißt du, den Spieler mal im Training sehen willst, wie der sich verhält, wenn einmal die Kamera nicht draufhält im Spiel. Was passiert Ballfern? So, was macht dem Aufwärmen? Wie verhält er sich, wenn er ausgewechselt wird? Das siehst du also auf Video gar nicht. So, deswegen natürlich müssen wir da vor Ort sein. Ich würde sagen, ein krasser Unterschied ist, USA aus unserer Sicht, das ist kein Land, das ist ein eigener Kontinent. Hey, du brauchst 6 Stunden, bis du von der, oder 5,5 Stunden, bis du von der West Coast an die East Coast gehst, von LA nach New York. Und du durchquerst 3 verschiedene Zeitzonen und gefühlt 15 verschiedene Jahreszeiten. So, deswegen ist einfach so riesig das Land, wenn du in Deutschland Flug machst von 1,5 Stunden, dann bist du vom Norden in Süden.
Kann ich bestätigen,
Ja.
ja. Gerade gemacht, ja.
Ja. Ist einfach eine
Ja.
ganz andere Dimension. Es gibt immer so jährlich ein paar Jugendturniere, weil da viele MLS-Clubs dabei sind. Ist natürlich ja wichtig, dass du da vor Ort bist, dass du dir selbst einen Eindruck machst, hey, was machen vielleicht die anderen Vereine, wie stellen sie dich auf, welche Profile rekrutieren die, welche Profile nehmen die in der Akademie dazu, dass du dich austauschst, hey, wo holt sie die Spieler her? Natürlich, Amerika ist ein riesiger, USA ist ein riesig großes Land. Zig Möglichkeiten. Ich würde sagen, dass wir rein geografisch bedingt einen Vorteil haben, einfach weil in der New York Metropolitan Area so viele Leute leben. Natürlich hast du dann ein größeres Einzugsgebiet. Mhm. Aber ja, so. Oftmals, du bist da, ich würde mal sagen, hinter ähnlichen Spielerprofilen, hinter ähnlichen Spielertypen, teilweise hinter den gleichen Spielern her, aus MLS-Sicht, weil jeder so ungefähr so seine Märkte hat, wo dieser Sinn macht, dass der Spieler MLS als nächsten, gesunden nächsten Step sieht, aus der eigenen Liga raus, nächsten Step in die MLS, größere Liga, coole Plattform, macht es in der MLS gut, 1, 2, 3 Jahre, je nachdem. Dann wieder eine Entwicklung vom Spieler, kannst du dann den nächsten Step machen. Ist bei uns genau das Gleiche. Aber ja, so über die Zeit hinweg gibt es natürlich, du läufst über den Weg, zum Beispiel beim Cheer Club, was du gerade erwähnt hast, hey, das gefühlt die ganze Liga da. Das sind mittlerweile Scouts da aus der deutschen Bundesliga, wahrscheinlich 80% von der Bundesliga, teilweise zweite Bundesliga. Das ist natürlich ein Turnier, aufgrund davon, dass du die Top-Mannschaften, die Top-Akademien in den USA dabei hast, aber du hast echt coole Akademien aus Europa dabei, aus Südamerika dabei. Wahnsinnig cooles Turnier. Mhm. Und wie du gesagt hast, das IMG Academy, das ist riesig. Ja. Hey, für uns, dass du da von A nach B läufst, da brauchst du gefühlt einen Helikopter.
Das stimmt, ja. Das war so. Aber das gleiche Problem mit diesen Reisen oder Problem, sage ich jetzt, diesen Aufwand, habt ihr ja auch in der Jugend. Wie weit runter geht ihr mit Jugendmannschaften überhaupt?
Bei bis nach Florida.
Nee, ich meine jetzt alterstechnisch. Habt ihr so 15, okay. 16, 17, das ist also.
Ja, bei uns geht's los. Wir haben eine riesige Fußballschule, Rebel Youth Programs. Hm. Natürlich siehst du da wahnsinnig viele Spieler, also die Best werden rausgezogen, sei so nochmal separat nochmal in ein nächstes Camp rein, nochmal genauer drauf schauen. Die besten Spieler dort gehen dann in die Pre-Academy rein und dann ab der U12 ist bei uns das erste Akademie-Level, U12, 13, 14, 15, 16, 18, zweite Mannschaft, erste Mannschaft.
Mhm. Aber ab wann habt ihr denn diese langen Reisen? Du sagtest jetzt gerade sowas wie Florida. Also mhm. Macht nur 12 auch mal so eine Reise? Oder ist das eher untypisch und da ist das dann ein bisschen lokaler?
Nee, normalerweise U12, 13 ist nur eher lokaler. Ich glaube, so mit U14 geht es los, dass du wirklich mal ins Ausland fliegst für Turnier. So die ersten internationalen Vergleiche. Dann natürlich mit U15, 16, 18. So die Regular Season, wenn du das so nennen willst, ist in deiner Division. Also, dass du nicht allzu weit fahren musst. Aber dann, wenn du da über die jeweilige Division hinausgehst, wenn du dich qualifizierst für das nächste Turnier, dann brauchst du einen Flieger. Also mit Bus geht dann eigentlich nicht mehr.
Ja.
Also, teilweise ja, wenn die Akademie bei uns in Kanada spielt, wenn du in Montreal spielst oder wenn du in Toronto spielst, hey, dann bist du mit dem Bus 8 Stunden unterwegs, was echt lange ist.
Ja, ja.
Richtig krass. Und wenn es dann wirklich weit ist, dann brauchst du das Flugzeug dafür. Das ist natürlich der logistische Aufwand, ja, ist ganz anders.
Das ist crazy.
Ist ganz, ganz anders. Einfach weil das Land so riesig ist.
Ja. Auch andere Rollen bei euch, ne? Wir in der Akademie wahrscheinlich auch jemanden haben, der für solche Sachen dann zuständig ist, der dann Flieger organisiert, bucht, ja. Ob er vielleicht auch mal zusammenfliegt mit 2 Mannschaften oder auch immer. Das ist ja schon Aufwand und noch ein Budget, ne?
Ja, klar. Okay, klar. Klar, ey, jetzt warst du drüben, du hast die Preise kennengelernt.
Ja.
Was sagt ihr denn, was du für Hotels bezahlst, was du für Restaurants bezahlst? Ja. Natürlich musst du zugestehen, New York ist einfach eine teure Stadt.
Ja, so. Das stimmt.
Eine teure Stadt, die was Spaß macht. Ja. Also wenn du dann wirklich dein Netzwerk aufgebaut hast, wenn du weißt, wo du hingehst, wenn du weißt, hey, da ist cool, ist ein cooler Rooftop-Bar, da ist ein cooles Restaurant, lass uns da irgendwie eine coole Stimmung da drin, immer gute Energie. Aber ja, das kostet natürlich. Ja, das operative Geschäft von einem MLS-Verein kostet wahnsinnig viel Kohle.
Ja. Da muss man erstmal überlegen, wie viel Geld eigentlich dahinter steckt. Ne? Mhm. Das ist schon beeindruckend. Wir sitzen jetzt gerade ja in München hier zusammen, also quasi wieder in deinem Heimatland. Wenn man jetzt da mal den Vergleich zieht, weg vom Fußball, wo sind da für dich die größten Unterschiede zwischen dem Leben, also für dich persönlich jetzt wirklich in der USA und in Deutschland? Und hast du manchmal schon diese Momente, wo du Deutschland auch echt vermisst?
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist natürlich meine ganzen oder viele meiner Freunde, die wohnen noch in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Großteil meiner Familie wohnt in der Region, wo ich aufgewachsen bin. Und natürlich, wenn du nach Hause kommst, dann Ey, dann freust du dich einfach, wenn du wieder dabei bist. In der Nähe von Salzburg, also du bist eigentlich fast in den Alpen drin. Du hast eine wunderschöne Landschaft, aber wenn du da aufwächst, dann ist es für dich normal. Irgendwann ist es dann nichts mehr Besonderes. Und jetzt, wenn du wirklich mal längere Zeit weg bist und du kommst wieder nach Hause und dann siehst du die Berge, und dann gehst du irgendwie im Sommer, gehst du wandern oder gehst im Winter Skifahren und hast dann einfach eine coole Zeit. Hättest dann Sachen, die was damals normal waren, aber wenn du dann mal länger weg bist und du kommst wieder nach Hause, hey, dann kannst du das viel mehr wertschätzen. Das ist eine coole Erfahrung. Echt, das sind so coole Momente dann. Aber ich würde sagen, natürlich, kulturell Amerika ganz anders, USA ganz anders als Deutschland. So die Mentalität, Kultur ganz anders. New York, wahnsinnig coole Stadt. Für mich persönlich, das hat ungefähr so ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr gedauert, weil am Anfang du kommst drüber und es geht halt wirklich 7 Tage die Woche nur um den Club, sodass du schnellstmöglich da neue Strukturen aufbaust, dass du schnellstmöglich das Rad zum Laufen bringst. Ich würde sagen, so nach 7, 8 Monaten habe ich dann selbst einmal mehr angefangen, aber ich ziemlich nah an die Stadt hingezogen bin, in Jersey City, auf der anderen Seite von dem Hudson River. Bist mit 5 Minuten bist du mit der Fähre in Manhattan drüben oder 5 Minuten bist du mit dem Zug in Manhattan drüben. Coole Lage. Dass du die Stadt einfach mehr genießt oder mehr erkundest. Ich weiß noch so, ich war, glaube, 2 Monate drüben und war dann das erste Mal in Manhattan.
Krass.
Und du gehst dann durch Financial District und ich bin dann bestimmt 4 Stunden gelaufen. Als ich wieder zu Hause war, hatte ich einen steifen Nacken, weil du immer nach oben schaust und denkst, ich leck mich am Arsch, was ist denn hier los?
Ja.
Aber geil, coole Erfahrung. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und dann nörg ich viel, du wirst niemals satt, du kannst immer wieder was Neues erleben, du kannst immer wieder neue Leute kennenlernen, du kannst immer wieder in ein neues, cooles Restaurant gehen, du kannst in eine neue, coole Bar gehen, du kannst am Hudson River entlang laufen gehen, hey, am Morgen mit der Morgensonne oder abends gehst du in den Liberty State Park und laufst dann an einer Freiheitsstatue entlang. Das ist Luxus.
Schon
Echt, ja,
absurd, ja.
das ist Luxus, ja.
Aber Wohnungssuche, hast du dann Hilfe gekriegt? Oder weil, also Manhattan, gut, du hast jetzt lebst in New Jersey, aber es ist ja sehr nah dran, wie du gerade schon beschrieben hast. Also ich glaube, einfach war es nicht, oder?
Nee, zum Glück, wir haben da echt einen lässigen Kerl bei uns dabei, den Nate. Der war so ein ganzes Staff-Hilfe, wenn die rüberkommen aus dem Ausland, der was allen Spielern hilft. Der bekommt dann ungefähr so erstens die preisliche Vorstellung und dann zweitens so, hey, wo willst du ungefähr leben? Ist für dich wichtiger die Nähe zum Trainingszentrum? So, ich habe die ersten 2 Monate nah am Trainingszentrum in New Jersey gelebt. Fährst du ungefähr so dreiviertel Stunde in die Stadt rein. Hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn du das jeden Tag machst, das ist schon ordentlich Zeit, was du im Auto verbringst. Aber der Nate ist da überragend. Hey, der hilft den Spielern. Ich sage, ey, passt dann übermorgen. Ich mache dir 3, 4 Termine. Schauen wir uns das an, schauen wir uns das an, schauen wir uns das an. Und dann triffst du die Entscheidung. So, was gefällt dir am besten? So, natürlich, entweder ist dir wichtiger, dass du ein bisschen mehr Platz hast, dass du vielleicht einen Garten dabei hast. Dann wohnst du wahrscheinlich näher am Trainingsgelände, eher in den Suburbs. Wenn du sagst, ja, für dich ist die Nähe zur Stadt wichtiger, für dich ist der Ausblick wichtig. Du willst, weiß ich nicht, im 30. Stock, 40. Stock wohnen, willst du, wenn du aufstehst, einfach einen guten View haben, dann gehst du wahrscheinlich nach Jersey City oder Hoboken rein.
Geil. Ja. Ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Irgendwann komme ich dich mal besuchen, dann gucke ich mir mal an, wie du da haust, weil 30er, 40er Stock, New Jersey, das klingt nicht
Ja,
so schlecht.
jetzt haben wir sie leider verpasst.
Ja, das ist so. Letztes Thema, was ich noch habe, ist so ein bisschen, kann ich jetzt populistisch nennen, aber also ich sage immer, es gibt wenig Menschen, wo ich komplett vor Ehrfurcht erstarren würde im Fußball, weil ich sage, am Ende alle kochen irgendwie mit Wasser, aber jetzt habt ihr in der Gruppe bei euch so einen Jürgen Klopp dazu gekriegt.
Ja.
Bist du da dann auch manchmal im Austausch? Das ist schon gesagt, klar, mit Bragantino, mit Leipzig ohnehin. Dabei hast du auch noch im Team Mario Gomez, der jetzt, glaube ich, auch nicht so schlecht als Kicker war, ne?
Ja,
Wie
hat ein
ist
paar Tore
das?
gemacht,
Ja, der hat ein paar Tore da gemacht, ne? Ein paar mehr als wir beide zusammen wahrscheinlich. Ja, erzähl mal, wie ist da eigentlich die Zusammenarbeit und merkst du da überhaupt schon einen Impact aktuell oder also wie läuft das? Wie darf ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich, es gibt Red Bull New York, es gibt RB Leipzig, es gibt Red Bull Bragantino, es gibt mittlerweile Red Bull Omiya in Tokio. Ich würde sagen, die Vereine arbeiten eigenständig. Das heißt natürlich, du bist jeden Tag vor Ort, du weißt, was abgeht. Wir haben natürlich auch das große Glück und einen riesen Benefit, dass wir eine globale Unit haben, die selbst coole Sachen machen, in Sachen von Scouting, in Sachen von Spielanalyse, in verschiedenen Themen, sportlichen Themen. Und die uns natürlich auch wahnsinnig dabei unterstützen, die ja aktiv darauf pochen, dass die Vernetzung untereinander zwischen den Vereinen besser wird. Einfach, dass der bessere Austausch ist, dass vielleicht Möglichkeiten, Wege ermöglicht werden für Spieler, dass vielleicht einmal Spieler von Japan zu uns nach New York kommt, über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft, für lauter so Projekte. Deswegen mega dankbar für den Support, Unterstützung. Du kannst quasi auf eine Ressource zurückgreifen, die was einfach top, top ist. Und du bekommst da richtig coole Qualität. Also wenn du was anfragst, hey, wie seht ihr das oder könnt ihr uns dabei unterstützen? Hey, wir denken vielleicht über das neue Projekt nach, habt ihr da vielleicht schon was gemacht dazu? Und dann kannst du einfach Synergien nutzen, die viele Prozesse einfach beschleunigen. Super Unterstützung. Und ja, Jürgen Klopp ist jetzt seit Jahren dabei als Head of Global Sport für Red Bull Football. Waren jetzt erst kürzlich zusammen beim globalen Meeting. Und wenn Jürgen dann zu sprechen beginnt und du merkst, auf einmal so die Leidenschaft kommt durch ein. Du sitzt da drin und denkst nach einer Stunde so, boah, es macht Sinn. Das macht einfach Sinn. So denkst du, boah, an dir sind sowas, so Sachen, an die denkst du so im normalen Alltag, denkst du da gar nicht dran. Und dann präsentiert er das mit der Leidenschaft, mit der Überzeugung und denkst so, so, ja, stimmt, macht Sinn, hat recht. Und dann versuchst du natürlich, dass du so einen Input, dass du das nutzen kannst. Natürlich ist es ganz unterschiedlich für jeden Standard. So, wir können sicherlich nicht gleich arbeiten wie die Jungs in Bragantino, in Brasilien. Einfach weil es gibt kulturelle Unterschiede, es gibt Unterschiede, wie die Liga aufgesetzt ist jetzt bei uns mit Single Entity, Franchise System, Salary Cap, das gibt's nur bei uns. Ob das geografische Unterschiede sind, ob das sprachliche Barrieren sind oder ob das sonst irgendwas ist. Aber den Input, den was wir bekommen, kannst du natürlich nutzen und darauf basierend kannst du dann Ableitungen treffen, die was auf deinen Verein zugeschnitten werden müssen. Ob das dann, was in Adaptionen von der Spielphilosophie ist, ob das Adaptionen von den Spielerprofilen ist, was wir suchen, ob das vielleicht mal eine neue Formation ist, was wir in Zukunft spielen werden, lauter so Sachen. Und da ist natürlich Input von Top-Experten, die was wir bei uns in der Organisation haben, ist natürlich mega wertvoll und echt eine coole Sache. Also du gehst dann teilweise aus einem Meeting raus und denkst, boah, geil, du hast Bock einfach auf das Ding jetzt umzusetzen.
Ja, das glaube ich, das ist schon cool. Jetzt cool, dass du auch beantwortet hast, in welche Richtung das geht, dass eben nicht nur strategisch ist, sondern wahrscheinlich auch wirklich ne, Spielerprofile, welche, worauf er wahrscheinlich auch selber geachtet hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch ein guter Motivator ist, weil klar, wenn du einen Van Dijk oder einen Haaland ist ja nicht, aber einen Szoboszlai zumindest mal motivieren musstest, dann kriegt man es bei anderen wahrscheinlich auch hin. Wie oft kneifst du dich dann noch oder ist es mittlerweile für dich schon ein Alltag, mit solchen Leuten, ich sage jetzt mal, sprechen zu dürfen, ne?
Natürlich ist es cool. Ja. Natürlich ist es cool, aber letztendlich es geht um den Job und jeder arbeitet für das gleiche Ziel hin. So, deswegen, ich würde sagen, das ist weniger so Ehrfurcht, sondern mehr natürlich Respekt vorhanden. Das ist jetzt aber nicht nur für unsere globale Einheit, für spezielle Personen. Ich finde, innerhalb von der eigenen Abteilung innerhalb vom eigenen Verein, dass du da Respekt hast. Respekt, was macht der andere? Auch wenn es teilweise unterschiedliche Auffassungen sind, sind natürlich andere Ideen, dann aber trotzdem respektieren, kannst du diskutieren, kannst du daraus lernen. Ich habe das immer cool gefunden. Erstens, wenn ich Menschen oder wenn ich Mitarbeiter habe oder wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die was bei anderen Clubs unterwegs sind, einfach wenn die einen anderen Background haben, zum Beispiel mit Ex-Profispielern, mit Ex-Trainern, einfach weil die ein bisschen andere Sichtweise haben. Und weil es mir viel geholfen hat, natürlich Menschen, die was in dem, was du machst, aktuell einfach besser sind. So, und dann fragst du noch, hey, wie siehst du das? Oder warum machst du das so? Und dann hörst du auf einmal eine Seite und denkst so, boah, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber das macht Sinn. So, natürlich machst du dann deine Erfahrungen und ich finde es wichtig, so das Ganze, die ganzen Informationen, was du aufsaugst, dass du irgendwann sagst, ja, ey, das ist echt spannend, aber du musst dann einen Mittelweg finden, der für dich passt. So, du kannst nicht jede Idee umsetzen, aber nur du cool findest. So, du sagst, ey, das ist cool, das ist vielleicht nicht ganz, sondern letztendlich musst du einen Weg finden, dass du mit dir selber klarkommst und dass du, was du dann an dein Team weitergibst, dass du felsenfest davon überzeugt bist, aber natürlich, weil du dein Team davon überzeugen und motivieren willst. Ganz klar.
Ja, ich glaube auch, also immer wenn ich mit irgendwie Scouts rede, habe ich immer das Gefühl, es gibt mittlerweile so ein paar Fortbildungen, aber das meiste, was du eigentlich als Fortbildung für dich selber wahrnehmen kannst, ist mit anderen zu sprechen, über Dinge zu reden, zu diskutieren, vielleicht auch andere Blickwinkel reinzukriegen, wie du sagst. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich in deinem Scouting-Team unterschiedliche Typen. Trotzdem, wenn man lange zusammenarbeitet, geht man ja so ein bisschen, denke ich mal, in dieselbe Richtung. Geht schreien, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, das ist schon manchmal ganz cool, so einen anderen Blick zu haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Vorteil bei einer Gruppe, dass du einfach, also klar, du kannst jetzt auch mit Gladbach irgendwie die Nummer rauskriegen, mit denen sprechen. Aber wahrscheinlich ist man noch ein bisschen offener oder kennst du noch einen Ticken besser in Bragantino und in Leipzig. Das hilft wahrscheinlich auch einfach.
Ich würde sagen, viele Vereine, die machen es so wahrscheinlich ungefähr ähnlich, in gewisser Art und Weise. Also jeder macht mittlerweile irgendwas mit Daten, jeder macht irgendwas mit Video und jeder ist irgendwann mal live vor Ort. Du brauchst es einfach. So einen gesunden Mix, wie dann die Balance ist, ob das mehr Daten ist, mehr Video, mehr live. Das ist dann, das sei jetzt jeden selbst überlassen, wie er das machen will. Wichtig ist es, dass es für dich funktioniert. Also du musst von dem überzeugt sein, was du machst, aber damit, dass du das Gefühl weitergeben kannst, wenn du dann zu deinem Team sprichst, dass du das erstens selbst gut findest und dass du dein Team davon überzeugst, dass du quasi in deinem Team Überzeugungstäter hast von dem, was du machst. So deswegen cool, wenn du mit verschiedenen Charakteren sprichst, die was aus dem Fußball kommen. Aber wie gesagt, so viele Vereine, die machen es so ungefähr ähnlich, so deswegen vielleicht mal ganz cool, wenn du mit Leuten aus komplett anderen Branchen, vielleicht auch von anderen Sportarten, sei es Eishockey, sei es Baseball, sei es Basketball, sei es, weiß ich nicht, Motorsport, oder vielleicht ist es Finanz und wo du vielleicht ganz andere Perspektiven auf Dinge hast, was du vielleicht dann wieder auf Fußball ummünzen kannst, weiß ich nicht.
Machst du das oft? Also sprichst du mit Leuten aus anderen Branchen auch proaktiv, um dich da auszutauschen?
Ja, auf alle Fälle. Ja. Klar, hey, New York ist ein riesiger Kampf. Hey, du gehst irgendwo rein in ein Restaurant, du gehst irgendwo rein in eine Bar und du kommst ins Gespräch mit Leuten, einfach weil du dann mit deinen Kumpels und der lernt wieder jemand, dann lernst du wieder einen neuen kennen, dann bist du wieder in einem neuen Circle drin und dann tauscht dich aus, hey, was machst du eigentlich? Okay, cool, und wie funktioniert das? Und dann erfährst du neue Blickwinkel auf Dinge. Ich mag das. Ich mag das einfach, dass du so den Background von Leuten kennenlernst und also ein bisschen die Story und warum ist irgendwas passiert oder warum hast du die Entscheidung so viel drauf. Und ich versuche das dann immer, dass ich das ein bisschen auf mich reflektiere. Und dann sage ich, hey, das weiß ich nicht. Natürlich, du wächst als Mensch. Das heißt, es gibt gewisse Dynamiken und irgendwann, weiß ich, was du vielleicht vor 2 Jahren cool gefunden hast, denkst du nach 2 Jahren, eigentlich, so gut war das gar nicht. Würde ich heute anders machen. Ja, also, ich glaube, das ist einfach ein ständiger Lernprozess. Wie gesagt, je nachdem, je mehr Erfahrungen du machst, so, je mehr positive Erfahrungen du machst, aber je mehr negative Erfahrungen du machst, weil du dann weißt, hey, so will ich das nicht haben. So, das ist nichts für mich, das funktioniert vielleicht für andere, aber für mich nicht. Ich glaube, das schärft dann so ein bisschen deinen Charakter und das schärft so ein bisschen dein persönliches Arbeiten. Erstens, wie du arbeiten willst, mit wem du arbeiten willst und wo perspektivisch die Reise hingehen soll.
Kannst du vielleicht noch kurz einmal abgrenzen, also du bist jetzt als Chef-Scout aktiv, wo dein Job quasi aufhört, sage ich mal, weil du bist jetzt strategisch dabei gewesen bei deinem Team. Du bist im Scouting-Prozess komplett eingebunden oder überwachst ihn ja quasi auch komplett. Jetzt ist irgendwann eine Entscheidung getroffen worden, du willst einen Spieler haben. Dann kommt wahrscheinlich Julian irgendwann damit rein, den Spieler auch zu überzeugen. Sitzt du dann in diesen Gesprächen mit drin? Bist du, Trainerteam wird wahrscheinlich auch mit einbezogen. Bist du beim Verpflichtungsgespräch selber mit dabei? Führst du auch Verhandlungen? Oder wo ist da dann wirklich so diese Grenze gezogen zwischen Chef-Scout und dann irgendwann Sportdirektor?
Natürlich, wir in der Scouting-Abteilung versuchen, dass wir Dinge vorbereiten, dass wir Dinge einleiten. Es ist halt immer nur MLS und teilweise gibt es so, ich würde sagen, leider gibt es aus vor allem aus europäischer Sicht immer nur so ein bisschen quasi so eher negatives Bild von MLS. Hey, wenn du als junger Spieler rübergehst, dann bist du quasi in Nordamerika. Wie sollst du dann wieder zurückkommen? Also deswegen für uns ist es wichtig, dass wir viel mit Agenturen sprechen, weil letztendlich sind es dann die Berater, die was den Spieler von dem ganzen Projekt im ersten Step überzeugen wollen. Hey, das ist ein cooler Step für dich, das macht Sinn. Du gehst darüber vielleicht für ein Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre, je nachdem. Und dann bist du bereit, dass du den nächsten Step in eine bessere Liga machst. Was war nochmal die Frage?
War so schon mal spannend, wo quasi die Grenze dann gezogen ist im Prozess beim Spielerverpflichtung.
So, sind wir natürlich als Scouting-Team versuchen, dass wir ständig unsere Schattenkarte vorbereitet haben für den Fall X, falls wir ein Spiel abgeben, falls sich ein Spieler verletzt, falls wir einfach mehr Qualität auf einer Position brauchen, in unterschiedlichen Märkten innerhalb von der MLS oder Amerikaner im Ausland, einfach weil wir nur begrenzte Anzahl an International Spots im Kader drin haben. Das ist dann meistens dann aus dem Scouting heraus, dass du quasi den Spieler durchleuchtest, dass du versuchst, dass du einen Background-Check zu dem Spieler machst, dass du mehr Informationen zum Spieler bekommst. Das ist dann irgendwann meine Aufgabe, dann mit der Beraterseite zu sprechen. Idealerweise schon mehr Informationen zum Spieler rausfinden, vielleicht den Spieler schon selbst kennenlernen, dass du ein gutes Gefühl hast, bevor du den Spieler weitergibst. So, natürlich, wenn wir dann von dem Spiel überzeugt sind, so sportlich und persönlich, ist das Gespräch mit dem Spieler unabdingbar. Und das ist dann meistens auch der Zeitpunkt, wo dann unser Sportdirektor, Julian Nikusmann, involviert ist, auf alle Fälle mit dabei ist, einmal, dass er den Spieler kennenlernt. Aber was ja wichtig ist, dass der Spieler uns kennenlernt, als Verein, dass er das von uns hört und dass er das auch vom Sportdirektor hört, wie das bei uns abläuft, was die Idee ist, was der Plan ist, wie das ausschaut mit Training, alles drum und dran. Wenn da wieder ein gutes Gefühl dabei ist und wir brauchen die Position und wir sind echt von dem Spiel überzeugt, dann wird irgendwann unser Head of Sport Jochen Schneider involviert. Dann wird das gegengecheckt, ist es machbar in unserem Salary Cap, können wir das finanziell stemmen, wie können wir das machen. Sind auch wieder andere Mechanismen, zusätzliche Personen, was da involviert ist. Und na klar, irgendwann wird das dann am Cheftrainer präsentiert und dann ist der Cheftrainer hoffentlich genauso euphorisch zu dem Spiel wie wir. Und letztendlich, was natürlich wichtig ist ohne Ende, dass der Trainer den Spieler kennenlernt.
Klar.
Sondern wenn der Trainer einfach so dann, weiß nicht, den Spieler nicht fühlt oder wenn einfach da die Connection nicht so richtig ist, dann machst du das Ding wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Also natürlich, du versuchst das ganze Ding so erstens objektiv wie möglich anhand von Daten vorzubereiten, dann auch subjektiv aus Scouting-Sicht. Das ist natürlich aus deine persönlichen Präferenzen. Aber was echt wichtig ist, und das sind halt einfach Personen, die was schon lange dabei sind, die was viele, viele Erfahrungen gemacht haben, positiv wie negativ. Die haben halt einfach ein gewisses Gefühl für Personen und auch für den Spieler. Einfach weil die schon so oft in der Situation waren. Sondern wenn dann das Bauchgefühl einfach nicht so richtig ist, dann ist es vielleicht auch besser, wenn du das Ding nicht machst. Aber wenn du wahrscheinlich sportlich hundertprozentig überzeugt bist.
Ja. Aber auch schön eigentlich für dich, da die gesamten Einblicke zu kriegen und den gesamten Prozess mal zu durchleuchten, ist ja schon echt beeindruckend. So sage ich, finde es allgemein echt beeindruckend, was du für eine Karriere bisher hingelegt hast. Das geht ja noch weiter, ne? Ich meine, bis 32, das ist auch oft das Wort Erfahrung gesagt. Man merkt, du hast viel Erfahrung in jungen Jahren, weil einfach früh angefangen, ne? Bei Salzburg irgendwie alles durchlebt, vom Praktikant bis zum Chefscout in New York. Ich glaube, könnte auch ein Buchtitel werden.
Ja, klingt eigentlich ganz geil. Hätte ich mir selbst auch nicht vorgestellt.
Ja. Schon muss man sich wahrscheinlich manchmal kneifen. Aber ja, total beeindruckend. Vielen Dank fürs Teilen der ganzen Eindrücke. Ich selber werde dich weiterhin immer wieder ausquetschen, weil ich es einfach super spannend finde. Ich bin auch ganz gespannt, wo bei dir die Reise noch hingeht. Und ich finde es erstmal, vielleicht kann ich das auch einmal persönlich sagen, ich finde es beeindruckend, wie ihr arbeitet, insgesamt bei diesem Red Bull-Kosmos auch, weil ich glaube, es gibt viele Modelle mittlerweile im modernen Fußball, wo Vereine versuchen zusammenzuarbeiten, wahrscheinlich wird bei euch auch nicht alles super klappen, aber ich glaube, fast alle orientieren sich so ein bisschen an euch.
Nee, bei uns ist alles gut.
Bei euch ist alles super. Alles genau, alles sehr klasse. Nee, genau. Aber nee. Habt ihr schon einiges erreicht?
Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir coole Ideen haben und da mutig genug sind, neue Sachen umzusetzen. Also, natürlich ab und zu verbrennst du dir die Finger, sagst, hey, vielleicht war das nicht ganz so gut oder das hätten wir anders machen können. Aber das ist genauso wie, wenn du ein Spiel jetzt nimmst und der Spieler geht bei dir durch und macht eine Top-Karriere, dann kommen im Nachgang 50 andere Vereine, ja, ich hab's gewusst. So, ja. Wir haben den Spieler auch gekannt, wir wollten den auch haben. Ja. So, das ist immer so. So, und deswegen, ich glaube, das ist ein guter Mix aus erstens coolen Ideen, zweitens eine klare Idee, was von Red Bull vorgegeben ist, und das ist nicht nur vom Verein, sondern ist generell von der Red Bull Brand. So, die steht ja für was. So, wenn du irgendwo eine Red Bull Dose siehst, dann kennst du ja die Dose und du hast sofort ein gewisses Bild in deinem Kopf zu Red Bull, für was das steht, und so, das soll natürlich auf die Vereine übertragen, wenn es so das Leitmotiv. Nach dem ersten spielen wir. Also wenn du da Mannschaft siehst, die was ein Red Bull-Logo auf der Brust hat, dann soll die Mannschaft die soll anders sein. Die soll dynamisch sein, das soll einfach Power hinter sein, die soll das soll einfach cool sein, wenn du das anschaust, das soll Bock machen.
Ja, und das habt ihr auch geschafft, glaube ich. Ne? Ihr steht am Ende für etwas sehr Modernes im Fußball.
Ja, auf alle Fälle. Und du brauchst natürlich die richtigen Leute dafür, die was das umsetzen können, die was erstens eine klare Idee hinzaubern, aber du musst es natürlich auch umsetzen können. Und ich glaube, es gibt mittlerweile echt genügend Beispiele dafür, wo riesige Investments in speziell Fußballvereine, wo das einfach nicht funktioniert hat. Erstens entweder die Idee fehlt oder ganz die genaue Plan fehlt oder die jeweiligen Personen, aus welchen Gründen auch immer, haben das nicht geschafft, dass sie das richtig umsetzen. Deswegen, aber Red Bull war das oft mehr so natürlich Finanzhilfe von Anfang an. Ja. Stimmt. Aber erstmal, dass du das ganze Ding aufsetzt, so wie das auch heute läuft, das ist eine unfassbare Arbeit. Mhm. Unglaublicher Job von den Beteiligten. Und wichtig ist ja, dass du da nicht dann irgendwann blind wirst und sagst, ey, Red Bull ist cool und das, was wir machen, ist alles gut, sondern der Fußball entwickelt sich weiter. So, deswegen, du musst dich ja weiterentwickeln. Und ich komme dann zurück auf vorher. So, wir versuchen nicht, dass wir Trends folgen, sondern wir versuchen eigentlich, dass wir selbst Trends einleiten. So, ich nehme das Beispiel jetzt afrikanischer Markte. Natürlich haben das jetzt andere Märkte, andere Vereine gesehen, dass in Afrika wahnsinnig viel Talent rumläuft. Dass du Spieler direkt aus Afrika rekrutierst, so meistens aus Bundesliga-Sicht oder aus den besten Ligen in Europa, war das dann immer so der zweite Step in Europa. So, vielleicht geht der afrikanische Spieler dann im ersten Step nach Dänemark, nach Skandinavien, nach weiß auch immer. Und dann werden die Spieler dann im zweiten Step von belgischen Vereinen, holländischen Vereinen rekrutiert, bevor sie dann richtig gut werden. So, mittlerweile ist einfach der ganze Markt aggressiver. So, natürlich gehen dann irgendwann die Ablösesummen nach oben. Und dann musst du schauen, dass du eigentlich schon den nächsten spannenden Markt im Sinn hast. So, und ich glaube, dass wir da bei Red Bull, jetzt nicht nur bei uns in New York, sondern generell in der Gruppe, einen coolen Job machen. Einfach, dass du mal neue Märkte identifizierst, da neue Beziehungen zu Clubs aufbaust, zu Agenturen aufbaust und ja, dass du immer so ein bisschen einen Vorteil hast, einen Wettbewerbsvorteil.
Ja, das glaube ich auch. Und seid ihr jetzt mit Japan ja auch schon wieder dabei. Von daher bin ich sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. So ein schönes Schlusswort, kann vielleicht noch ergänzen. Du hast gesagt, man braucht viele gute Leute dabei. Ich denke, du bist einer davon. Von daher.
Vielen Dank. Das von dir zu hören. Ja, wie gesagt, du bist bei uns ein gern gesehener Gast. Ich weiß nicht, wie das bei den Honorable-Vereinen ist, aber in New York bist du auf alle Fälle.
Ich frag mal nach.
Ein gern gesehener Gast und klar, immer. Gib Bescheid, wenn du vor Ort bist und wir stellen was auf die Beine.
So machen wir es, Sebastian. Ich danke dir fürs coole Gespräch und
ja, vielen Dank.
Bis bald, genieß die Zeit noch in Deutschland. Uns.